wenn ich zum Beispiel eine schlechte Pho irgendwo esse, dann schaue ich gleich alles rein. Das ist immer ein Zeichen, Leute. Ja? Also wenn ich irgendwo vorbeikomme und ich esse eine Pho sofort mit Chili-Sauce und Zitrone, ist es kein gutes Zeichen, weil dann ist die Suppe nicht gut genug, dass ich sie pur essen kann.
Ladies and Gentlemen, hereinspaziert in den Imbiss, und zwar nicht irgendeinen Imbiss, sondern Imbiss 3000, den Podcast für Food-Nerds und die, die es werden wollen. Gegenüber von mir sitzt wie immer Per Mörling von Berlin Food Stories, der hungrigste Mann in Berlin. Und ich selbst bin Andong vom YouTube-Kanal. My name is Andong. Hallo Per, wie geht's dir heute?
Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir wieder hier im Studio sitzen und über Essen rumnerden können.
Ja.
Und vor allem auch unsere allererste Folge in Staffel 2 mit einem Gast präsentieren können.
Und zwar nicht mit irgendeinem Gast, sondern mit einem ganz besonderen Gast. Aber Per, eine kurze Frage vorab. Wie oft bist du vietnamesisch essen?
Ja, mindestens einmal die Woche, würde ich sagen, weil in Berlin isst man halt dauernd vietnamesisch. Das ist, ich glaube, das vergessen viele Leute auch, wie maßgeblich uns hier die vietnamesische Küche auch beeinflusst. Man geht dauernd mittags mal eine Pho essen oder in einen vietnamesischen Sushi-Laden und so weiter. Das ist einfach, das gehört zu Berlin, genau wie der Döner.
So ist es. Das wollte ich gerade sagen. Döner Berlin kennt jeder. Currywurst Berlin kennt jeder. Aber vietnamesische Küche ist mindestens genauso präsent.
Mindestens, auf jeden Fall. Und da waren wahnsinnig smarte, tolle Gastronomen. Mhm. Und es ist einfach nie schlecht. Egal, in welchen Vietnamesen du gehst, es ist nie schlecht. Und das muss man wirklich auch den vietnamesischen Gastronomen lassen. Und deswegen bin ich auch sehr happy, dass wir wahrscheinlich den bekanntesten vietnamesischen Gastronomen Berlins und Deutschlands heute bei uns haben.
Safe.
Thi Duc Ngo. Bekannt von seinen Restaurants. Er hat über 14 Restaurants, aber auch aus dem Fernsehen, Kitchen Impossible, The Taste und so weiter. Und wir hatten mit ihm ein wahnsinnig inspirierendes Gespräch.
So ist es. Nicht nur über vietnamesisches Essen in Berlin und wie die vietnamesische Gastroszene hier überhaupt so groß geworden ist und herangereift ist. Und Spoiler, Duc hat da auf jeden Fall eine ganz schön maßgebliche Rolle gespielt, sondern natürlich auch über seine eigene spannende Ursprungsstory.
Total. Er ist einfach für mich ein krass interessanter Charakter. Er ist genau wie wir ein unglaublicher Food-Nerd. Es zeigt sich in jedem Gespräch. Und er geht einfach das Thema Essen mit unglaublich viel Fachwissen und Leidenschaft an, was für mich total inspirierend ist. Es gibt wenige Gastronomen, die mich so sehr inspirieren wie Duc. Und deswegen fand ich das Gespräch heute auch total interessant, in jeglicher Hinsicht. Und wir waren ja danach noch essen zusammen, hier um die Ecke im El Reda. Das war nochmal so ein Beispiel, wie krass er unterwegs ist. Ne?
Ja.
Und es ist so ein El Reda ist ein libanesisch-persischer Laden, kann man sagen.
Genau.
Ja? Und ich kenne den Laden gut, du auch. Ich war bestimmt schon 10, 15 Mal da, hat drüber geschrieben.
Locker.
Aber Duc war halt schon seit 1995, hat er gesagt, unglaublich, bestimmt schon 100 Mal da und hat einfach für uns bestellt und uns Tricks gezeigt und Sachen bestellt, die wir gar nicht kannten. Er hat Sachen gemacht, so, weißt du, diese Tomate, hat so eine Tomate genommen, die gegrillt ist und müsst ihr so machen, die müsst ihr in 4 Teile teilen, salzen, dann extra Zitrone, die er nebenbei bestellt hat und nochmal, er hat so eine Hot Sauce aus dem Kühlschrank geholt, das müsst ihr mixen und dann so ein Stück Lachs drauf. Also einfach nur, long story short, ein Beispiel dafür, wie er das Thema Essen mit so viel Leidenschaft und mit Können und Wissen angeht. Jeder kann was von ihm lernen. Wirklich jeder.
Nicht nur ein passionierter Gastronom, auch ein passionierter Esser und Foodie.
Viel mehr müssen wir gar nicht sagen. Deswegen lass uns gleich eintauchen in unser Gespräch. Viel Spaß mit der Imbiss 3000 Folge mit Thi Duc Ngo.
Duc, wir starten gerne ein bisschen weicher in dem Podcast. Das mag ich sowieso immer, wenn ich die Gelegenheit habe, mit so einem richtig geilen Gastronom zu sprechen oder mit einem richtig geilen Foodie oder Koch, dann frage ich immer gerne, was hast du heute gefrühstückt?
Tja.
Hast du überhaupt gefrühstückt?
Ich frühstücke ja tatsächlich seit längerer Zeit nicht mehr.
Okay.
Weil ich ja immer noch versuche, dieses Intervallfasten durchzuziehen. Und das bedeutet ja bei mir immer, dass ich erst mittags anfange. So gegen 12, 1, 2 die erste Mahlzeit zu nehmen, weil ich dann erst wieder um 18, 19, 20 Uhr das letzte Mal esse.
Ey, das habe ich auch eine ganze Zeit lang durchgezogen. Ich muss sagen, ich spüre, dass es gut ist für mich, aber es ist auch verdammt schwer, die geilste Mahlzeit des Tages auszulassen. Ich bin so ein Frühstück-Fan.
Tatsächlich war ich auch mal ein Frühstücksfan und ich liebe es auch morgens natürlich entweder meine klassische Suppe zu essen, aber auch Brot und Eier und Käse. Aber ich habe es mir abgewöhnt. Ja. Ich habe es mir tatsächlich abgewöhnt, weil ich will auf mein Gewicht kommen und mein Traumgewicht irgendwann mal wieder. Und dafür muss ich halt ja, zurückstecken.
Natürlich. Für alles muss man Opfer bringen. Nichts kommt ohne Preis.
Was, ja, aber wir sind ja nicht alle wie Per, weißt du? Der irgendwie 75
ja,
Kilo
wiegt,
bei 1,90 schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich.
Ich habe einfach den perfekten Körper für den Job. Also, das ist, ich mache ein bisschen Sport, ja. Und ich achte ja auch so nebenbei ein bisschen auf, was ich esse. Ne? Ich esse ja keinen Scheiß. Also das heißt, ich esse ja so auch so Snacken zwischendurch sau wenig. Außer wir machen mal eine Chips-Folge oder sowas. Dann wird natürlich ausgiebig gesnackt so, aber
die Disziplin ich, hätte ich gerne.
Ja, nein, es ist halt so. Man muss halt, wenn ich dann abends mal dreimal essen gehe, dann kann ich halt nicht ja, zwischendurch mal Chips essen. So.
Ich glaube, der Key zum Success ist tatsächlich Bewegung. Also wenn du es schaffst, dich öfters zu bewegen, dann verdienst du dir einfach dein Essen.
Voll. Ich mache jeden Tag Sport. Ich mache jeden Tag irgendwas. Ja, jeden Tag, wenigstens Yoga.
Ey, Leute, und man kennt ja diesen Spruch, jeder Gang macht schlank. Es ist aber wirklich so.
Wenn du allein das Auto irgendwo anders hinstellst, statt genau vor der Tür oder die Tiefgarage, das macht schon eine Menge aus.
Also leg einfach die Chips-Tüte beim Kumpel drei Straßen weiter ab und das ist auf jeden Fall ein runderes Konzept. Ja. Okay, Duk, wir wollen ja noch sehr, sehr viel über vietnamesisches Essen sprechen. Da kommen wir bestimmt nochmal aufs Thema Frühstück zu sprechen. Aber bevor wir das tun, dachte ich mir, lass uns doch mal einsteigen so ein bisschen bei deinen Wurzeln, da wo du herkommst. Und du bist ja als, korrigier mich, wenn ich falsch liege, 5-6-Jähriger nach Deutschland gekommen?
Als 5-Jähriger,
als 5-Jähriger. Das ist ähnlich wie bei mir. Ich bin als 4-Jähriger nach Deutschland gekommen. Das heißt, ist es bei dir auch so, dass deine Erinnerungen mehr oder weniger erst in Deutschland anfangen?
Natürlich. Also die meisten Erinnerungen sind natürlich eher in Deutschland. Aber ich habe noch Bruchstücke von der Zeit in Vietnam. Mm. Ich habe sogar Bruchstücke von der Zeit, wo ich geflüchtet bin, als Kind, auf dem Boot war und so weiter. Aber ich habe auch Bruchstücke von Erinnerungen an Kampffischkämpfe, wo ich meinen ersten kleinen Kampffisch gekauft habe. Und ich war so glücklich, dass ich diesen Kampffisch bekommen habe. Krass. Und dann habe ich aber leider verloren. Und das war natürlich Katastrophe für mich. Das heißt, aber so eine Erinnerung habe ich teilweise noch.
Das war in Hanoi damals?
Das war in Hanoi, ja. Okay. Und für Kinder war das natürlich immer was ganz Besonderes, so einen Kampffisch zu bekommen.
Warum hatte ich keinen Kampffisch, als ich klein war?
Das sind immer die geilsten Geschichten. Das ist genauso wie mein philippinischer bester Kumpel, der mir immer erzählt, dass der manchmal bei sich in die Provinz fährt zur Family und da gibt es dann halt immer mal wieder Hahnenkämpfe. Also bis heute zieht er sich rein. Also andere Länder, andere Sitten. Muss ja respektiert werden. Aber gut.
Duk, deine Mutter war Vietnamesin, dein Vater war Chinese, richtig?
Ja, das ist richtig. Ja, meine Mutter ist Vietnamesin, sie lebt zum Glück noch. Und mein Vater ist chinesischer Herkunft und ist gestorben, als ich 4 war schon. Er ist auch schon in Vietnam geboren und die Großeltern auch. Und die Urgroßeltern sind damals aus Guangdong gekommen. Mhm. Also aus der gastronomischen, sozusagen Geburtsstätte des guten kantonesischen Essens. Ja. Und ich glaube, dadurch sind wir natürlich auch sehr beeinflusst gewesen, dass wir immer eigentlich kantonesisch gegessen haben in Vietnam. Mit der vietnamesischen Mischung natürlich. Okay. Also deswegen kantonesisch und vietnamesisch, darüber geht nichts.
Aber da gibt es auch wirklich viel so Überkreuzbefruchtungen sozusagen, ne? Dass man dann sagt, dass die Küchen sich irgendwie gegenseitig ergänzen und dann schwappt was rüber. Also gerade die kantonesische Community und Vietnam, allein schon geografisch so nah beieinander, kulinarisch, weiß ich gar nicht, ob die so nah beieinander liegen, ehrlich gesagt, aber natürlich die Einflüsse schwappen noch hin und her.
Total, immer. Also immer wenn es Nachbarländer sind, dann vermischt sich das immer. Ne? Und man merkt es ja in Vietnam, dass es im Norden eher chinesisch, kantonesisch beeinflusst ist und im Süden eher Richtung aus Malaysia, Indonesien, wo die ethnischen Völker teilweise sich vermischt haben. Und deswegen ist die Küche im Süden auch viel bunter und viel gewürziger als im Norden. Im Norden bei uns ist es eher so clean, so ein bisschen wie die kantonesische Küche auch ist. Die Kantonesen essen ja wirklich nur das Beste, was sie finden und verändern das nicht viel.
Ja.
Und die anderen, die natürlich keinen so ein super Gebiet hatten, wie die in Südchina, die mussten natürlich aus allem irgendwas Essbares machen. Das ist der Unterschied, dieses ganze Gewürzige und dass man Fleisch lange kochen muss und so. Das ist ja in Südchina überhaupt nicht so. Da geht es ja alles recht schnell. Du hast überall Gemüse und Fisch und Fleisch. Und das ergibt eigentlich immer die Landesküche. Ich vergleiche oftmals die Küchen dieser Welt, weil ich merke, die Region, wo die leben und wie die leben, ergibt denn das Essen. Also gerade so Länder wie Japan, Italien, die vergleiche ich immer so, weil die sind sehr am Meer und die haben einfach viel Seafood, die haben ja gute Sachen und die tun nichts anderes, als die Sachen zu sourcen und daraus das perfekte Essen zu machen, ohne es viel zu verändern. Aber Länder wie China, Frankreich, wo es auch Hochküchen sind, die aber viel schwieriger es hatten mit irgendwelchen Rohstoffen und mit vielleicht frischem Gemüse oder die mussten sich ganz anders anstrengen, um etwas Essbares draus zu machen. Und deswegen sind die so raffiniert geworden. Ja? Japanisch ist ja lange nicht so raffiniert, würde ich sagen, wie Chinesisch. Mhm. Oder Italienisch ist nicht so raffiniert wie Französisch. Und das hat alles mit der geografischen Seite zu tun gehabt, die, was es dort gab.
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen, was es dort gab bzw. gibt und dann auch, was das Klima hergibt. Also genau. Länder, ne, wie Korea, Japan, wo es halt auch arschkalt werden kann im Winter. Da musst du natürlich auch mit so Geschichten wie Fermentation und Präservation irgendwie arbeiten, damit du auch im Winter mal irgendwie was hast. Ich hatte so ein faszinierendes Erlebnis, wo ich in Nordindien im Himalaya war. Die haben mir gesagt, ja, also ganz vereinfacht gesagt, im Winter essen wir eigentlich nur Fleisch und im Sommer nur Gemüse. Und es liegt einfach daran, dass die, also teilweise bis heute, keine Kühlschränke haben. Und wenn du dann im Winter mal dein Yak schlachtest, dann liegt das sozusagen im Hof der Familie und du kannst dich halt 2 Wochen davon ernähren. Und im Sommer geht das halt nicht.
Das bestimmt alles, was wir essen heutzutage.
Total.
Also wirklich, dass die Chinesen, warum haben sie den Wok erfunden? Woher kommt dieser Wok? Es gab kein Brennholz bei denen. Wie konnten sie Energie wirklich kurz erschaffen, um damit etwas zu machen? Mhm. Indem sie eine Art wokartiges Ding erfunden haben, wo es unten die Hitze ist. Und dann geht die Hitze zu den Seiten und dann schneidet man alles klein, zieht es einmal rum und ist in 2 Minuten fertig. In Deutschland oder in Mitteleuropa gab es viel Holz, viel Kohle. Deswegen Eintöpfe, ne, Suppen, lange kochen und so weiter. Ne? Und so entstehen halt diese Gerichte der Länder einfach.
Ja, überhaupt einfach mal einen Ofen bei sich zu Hause haben. Etwas, was wir heute absolut als normal ansehen. Die längste Zeit einfach nicht so ein Ding. Also ich habe in Usbekistan zum Beispiel gelernt, die Leute haben so Gemüse, was sie im eigenen Garten hatten, in so einen Tontopf getan. Und dann sind sie zum Hammam gelaufen und haben es halt im Hammam, konntest du für ein paar Kopeken, war ja schon Sowjetunion damals, konntest du im Hammam dein Gemüsetopf neben den Ofen stellen. Und dann bist du arbeiten gegangen, hast abends das Essen geholt und das war dann Slow-Cooking.
Slow-Cooking.
Genau. Das originäre Slow-Cooking. Das finde ich schon ziemlich spannend, wie solche Sachen entstehen. Aber Duck, andere Frage. Also du bist dann hergekommen nach Deutschland als kleiner Junge noch damals. Ich habe letztens gelernt, dass es eine relativ große Diskrepanz gibt zwischen den Vietnamesen, die nach Deutschland kommen, auch in Nord-Süd geteilt, ähnlich wie die Küche, weil einfach die Gründe, aus denen sie teilweise nach Deutschland gekommen sind, komplett unterschiedlich sein können. Hast du das irgendwie miterlebt?
Natürlich. Ne? Also wir sind damals in den 70er, 80er Jahren nach Berlin gekommen und wir waren somit die ersten Flüchtlinge. Also wir waren so Boat People. Mhm. Und das war ein Gemisch aus eigentlich allen Schichten, die damals geflüchtet sind. Meistens waren es chinesische Abstammung, weil die wurden ja damals diskriminiert von der kommunistischen Regierung. Wir wurden sozusagen gebeten, bitte das Land zu verlassen.
Okay. Ne?
Und am besten noch alles dazulassen, also alles, was an Gold und Geld und so und Property sollte da gelassen werden. Und deswegen haben sich halt meine chinesische Seite der Familie entschieden, abzuhauen. Und wir, meine Mutter und wir Kinder, wir durften ja nicht gehen, weil wir sind ja auch vietnamesisch und deswegen war es dann irgendwann auch eine Flucht, ne? Also es war heimlich. Und auf diesen Schiffen waren, wie gesagt, völlig verschiedene Menschen, ob es nun Intellektuelle oder auch nur ganz normale Leute, Businessleute. Die sind damals geflüchtet und hatten ein bisschen Geld und haben sich dann auf Weg gemacht in eine neue Zukunft. Es gibt natürlich auch die andere Seite der vietnamesischen Menschen, die bei uns in Deutschland leben. Und das sind größtenteils die Gastarbeiter aus der DDR, ne, oder sogar aus Russland und aus dem Ostblock. Die sind ja damals nach dem Fall der Mauer alle rüber nach Deutschland und haben sich hier niedergelassen. Und deswegen ist zum Glück so eine riesige vietnamesische Community hier in Ostberlin da. Und die meisten Gastarbeiter, die kamen natürlich größtenteils aus dem Norden von Vietnam, also die auch sehr der kommunistischen Partei sehr angetan war. Mhm. Und die haben natürlich den Vortritt bekommen, als Gastarbeiter irgendwo hinzukommen. Und deswegen gibt es hier so viele eigentlich Nordvietnamesen. Also das ganze Dong Xuân Center ist fast voll von Nordvietnamesen, die alle auch meinen Akzent sprechen, den ich aus der Familie her kenne. Und für mich ist es so ein Stück Heimat immer, wenn ich da hinfahre und dann die Menschen sehe und höre. Und das ist etwas, was so authentisch ist, wie es nirgendwo eigentlich fast auf dieser Welt gibt. So viele Nordvietnamesen auf einen Schlag. Weil in Amerika, in Kanada, in Australien sind viele aus dem Süden geflüchtet, ne? Damals nach dem Krieg. Und da wird mehr Südvietnamesisch gekocht. Da wird auch Südvietnamesisch eher gesprochen.
Ja.
Und das ist ein ganz anderer Akzent und andere Küche. Und deswegen bin ich so froh, dass wir in Berlin eben gerade die Menschen aus meiner Heimat halt hier haben und auch die denn so kochen, wie ich es gewohnt bin. Und einer meiner Favorites da drüben ist ja natürlich Thanh Koch. Ja. Da, wo ich neulich erst wieder war. Und immer, wenn ich komme...
Am Dong Xuân Center. Nicht im Center, sondern am Center.
Am Center, so 500 Meter weiter. Ja, genau. Ein extra stehendes Haus und... Er ist für mich einer der besten vietnamesischen Köche.
Ja, ja, krasser Laden, wirklich.
Da muss man mal kurz für die ZuhörerInnen, die wir haben, die vielleicht nicht aus Berlin sind, ergänzen. Wir haben hier so ein riesengroßes, wirklich einzigartiges Center. Das heißt, das Dong Xuân Center.
Übrigens Dong Xuân und nicht, wie ein Kumpel von mir letztens meinte, das Don Juan Center.
Oh Gott. Nein,
das fangen wir schon an bei dem Thema, wie man Sachen richtig ausspricht. Kommen wir noch weiter drauf gleich.
Genau, und also dieses Center, das muss man sich, wenn man mal in Berlin ist, das empfehle ich tatsächlich auch Leuten einfach mal, um so das reale Berlin kennenzulernen. Ne?
Ja,
da fährst
voll.
Du halt hin, das ist eine ganz andere Nummer, als einfach mal irgendwo vietnamesisch essen gehen in der City.
Ja, wirklich. Voll, aber das beste Restaurant ist tatsächlich nicht im Center,
genau, sondern, kurz
sondern außerhalb, namens Thanh Koch. Und ist ja auch nach dem Koch benannt, ne? Richtig, Duk? Sondern das, der Mann heißt auch...
Genau, der heißt Thanh.
Ja. Ja.
Und Koch ist einfach, weil er ein Koch ist.
Ich habe ihn ehrlich gesagt nie gefragt, warum er so sich so genannt hat. Müsste ich vielleicht nochmal fragen.
Ja.
Er war ja auch der, der uns damals in Madame No geholfen hat, die Pho einzukochen.
Ja.
Aber dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Also wenn wir schon sprechen, wir haben ja jetzt gerade mit dir auch nochmal irgendwie dieses Thema aufgemacht, dass es generell unterschiedliche vietnamesische Communities gibt auf der Welt und einfach aus geopolitischen Gründen gespalten, Nord und Süd, nicht wahr? Und dann hast du halt das, was du erwähnt hast, zu denen du dich quasi wahrscheinlich dann auch zählen würdest, die Boat People, die, wäre das jetzt falsch zu sagen, eher Wohlstandsflüchtlinge waren, die eher vertrieben wurden und die anderen aus dem Norden sind eher durch kommunistische Kooperation und so rübergekommen?
Natürlich weiß ich nicht genau, wie das damals aufgeteilt war auf diesen Booten und so. Aber natürlich waren es die Menschen, die so doch ein bisschen mehr Geld hatten.
Mhm.
Gerade die chinesischen Minderheiten, die dann sich ihre Tickets kaufen konnten und dann halt Richtung China sich auf den Weg gemacht haben. Und ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das eine andere Klasse war oder. Natürlich waren die Gastarbeiter, das waren halt sehr treue Menschen und sehr gute Studenten oder Arbeiter wahrscheinlich von der kommunistischen Regierung, die dann nach Russland konnten oder in die DDR konnten, um dort weiter zu studieren oder um zu arbeiten. Also es kann natürlich sein, dass es eher Arbeiter waren, auch die damals weggegangen sind, um halt ein besseres Leben oder mehr Geld zu verdienen, natürlich. Ne?
Aber dieser soziokulturelle Unterschied ist ja nicht das Einzige, was diese Communities natürlich gespalten hat, sondern wenn wir mal zum Kulinarischen übergehen, allein die Pho ist ja eine ganz andere Nummer, oder? Im Norden und im Süden.
Ja, ja, das ist das ewige, leidige Thema auch immer, wenn irgendwelche Experten mir denn in meinem Laden sagen, naja, da fehlen aber die Sojasprossen und die Kräuter und es schmeckt alles so leicht und das ist doch keine Pho und es ist doch nur, ja... Da muss ich die Jungs immer dann doch aufklären, ne? Dass es doch da regionale Unterschiede gibt. Und die kennen wahrscheinlich eher das, was es in Paris oder in Los Angeles oder in Toronto gab, wo sehr viele Südvietnamesen kochen. Und die kochen ihre Pho immer viel kräftiger, süßer, mehr Gewürze drin und dann halt serviert mit Sojasprossen und Kräutern. Aber unsere nordvietnamesische Pho ist so clean und leicht, dass man gar nicht so viel Gemüse braucht, weil Gemüse entzieht ja auch den Geschmack von der Suppe. Mhm. Bei uns gibt es größtenteils ein paar Frühlingszwiebeln und vielleicht noch ein bisschen Koriander. Das war's.
Also wirklich ziemlich minimal gehalten.
Ganz minimalistisch und so servieren wir es auch eigentlich im Madame No.
Wahnsinnig minimalistisch und wahnsinnig lecker, nur mal so als Side Note.
Da geht es größtenteils wirklich um die Suppe. Also dass man die Suppe hat, die so leicht ist und dann die schönen Nudeln und ein bisschen Topping vom Fleisch, ne?
Und welche Soßen würdest du zuvor servieren?
Das ist wirklich, ja.
Das war wirklich ein großes Streitthema.
Ich saß letztens nochmal, hier über von mir saß jemand, der nochmal so, der Klassiker, angefangen hat, bekam seine Schüssel mit Pho, setzt sich hin. Die erste Action war so ein Riesenschuss mit Sriracha direkt in die Suppe. Ey, da läuft es immer kalt den Rücken runter.
Wie geht's dir, wenn du sowas siehst, Duck?
Naja, es ist so. Im Süden isst man mehr Dipsoßen noch zu den Phos. Also sprich Hoisin-Soße, Sriracha, ähnliches Chili. Also in Vietnam gibt es wenig Sriracha, sondern es wird alles selbst gemacht. Also es ist pürierte Chili-Soße mit Essig, Knoblauch. Ne? Und das ist fast in jedem Land dort Hausmarke. Ne? Jeder macht es fast selber. Und das schmeckt ganz anders. Da wird sehr viel sowas gedippt. Im Norden dippen wir fast gar nicht.
Überhaupt nicht?
Fast gar nicht. Es gibt manchmal so Gerichte, wo man so ein gutes Hühnchen hat, wo man das Hähnchen so ein bisschen dicker choppt oder schneidet und dann dippt man es in Kumquats mit Salz und Zitronenblättern.
Ja.
Und das ist etwas, was wir halt total lieben, gerade beim Hähnchen. Aber beim Rind ist es eigentlich nur das. Manche tun dann halt ein bisschen Chilisauce rein und dann wird im Norden losgegessen. Aber meine Tante hat mir damals beigebracht, als ich ein kleines Kind war, ich fing dann auch an, Sriracha reinzumachen. Hat sie gesagt, nein, meine Suppe ist so gut. Ja, bitte isst erstmal die Suppe zur Hälfte, so wie sie ist.
Dann.
Und dann kannst du Zitrone reintun.
Ja.
Und beim nächsten kannst du dann nochmal Sriracha reintun oder Chilisauce reintun. Ja, und so habe ich es halt bisher weiter immer Leuten versucht zu erklären, dass ich das so esse und dass ihr das auch so essen könnt oder solltet. Weil dann kann man auch einfach diese Kunst dieser Suppe einfach vorher nochmal wirklich in der Purness genießen und dann später das sozusagen abändern. Wenn ich zum Beispiel eine schlechte Pho irgendwo esse, dann haue ich gleich alles rein. Das ist immer ein Zeichen, Leute. Ja, also wenn ich irgendwo vorbeikomme und ich esse eine Pho sofort mit Chilisauce und Zitrone, ist es kein gutes Zeichen, weil dann ist die Suppe nicht gut genug, dass ich sie pur essen kann.
Gleich wie ist es mit Limette? Weil normalerweise bekommt man ja Limette und frischen Chili, auch bei dir bekommt man das.
Ja, auf jeden Fall. Limette oder Zitrone. Also im Süden wird mehr Limette gegessen und im Vietnam gibt es auch wenig Zitronen. Also es ist eher so Kumquats und Limettenartige, ganz viele Sorten haben wir dort. Aber ich bin einer, der isst sehr gerne Zitronen mit unserer klaren Suppe im Norden.
Duck, wir kennen uns ja schon eine Weile lang. Ich habe dich ja durch deine Restaurants kennengelernt in Berlin. Und für mich bist du ja wirklich einer der schillerndsten Charaktere, nicht nur der Berliner Gastro-Szene, sondern auch der ganzen deutschen Szene. Und du hast mittlerweile 14 Restaurants, stimmt das?
Mhm. Ja, ungefähr.
Nicht nur in Berlin.
Ich kann nicht mehr zählen, glaube ich.
Verstehe ich auch.
Es kommen einige dazu noch dieses Jahr. Und ich habe teilweise ein paar abgegeben, wo ich dann nicht mehr mitmachen wollte als Geschäftsführer. Ja. Aber ich betreue die noch, ich pushe die noch, so ein bisschen so ein Familiending. Aber es kommen gerade noch ganz viele dazu. Also deswegen kann ich.
Dazu kommen wir doch gleich. Naja, später auf jeden Fall. Vor allem. Du bist ja wirklich eine eigene, eine One-Man-Show in Sachen Restaurantgruppe fast. Ich glaube, viele wissen ja gar nicht, wie zum Beispiel die Berliner Szene auch eigentlich einigermaßen unterentwickelt ist, was größere Restaurantgruppen angeht. In Städten wie jetzt London oder Stockholm oder Kopenhagen hast du oft größere Gruppen, denen gehören halt so 5, 10, 20, 50, 100 Restaurants. Das sind oft größere Companies, denen gehören auch Hotels, denen gehören Eventgruppen und so weiter. Und das gibt es in Berlin eigentlich gar nicht. Du hast ein bisschen so die Royal-Gruppe, du hast ein paar andere kleine Sachen und es gibt dich, Duck. Du bist eigentlich eine der wenigen Personen, die das hinbekommen haben, um so gut zu machen. Und du hast mit deinen Restaurants, vor allem halt mit dem Öffnen des Cucci und so weiter, hast du meines Erachtens die ganze Szene maßgeblich geprägt. Stimmt das?
Ja.
Interview zu Ende. Ciao.
Dann,
Mic drop the mic.
Ja, wirklich. Das glaube ich, meines Erachtens wissen das viele auch nicht. zu dem Ausmaß, wie es auch war.
Ja, wobei, ich glaube, mittlerweile wissen schon viele durch die Medien, Social Media natürlich, welche Restaurants ich alle mache. Vielleicht haben sie jetzt noch nicht alles gelesen, wann ich angefangen habe, wie es dazu gekommen ist. Aber tatsächlich ist es so, dass ich so viele Restaurants betreibe mit aber auch ganz vielen verschiedenen Partnern. Also ich bin kein Mensch, der das alles alleine stemmen möchte und wollte, weil ich irgendwie auch vom Hause aus ein bisschen faul bin. Ich brauchte immer meine ergänzenden Partner, die mit mir das machen konnten und die mich auch gelassen haben. Ich spüre Essen und ich kann Essen, glaube ich, auch für den Gast einfach ja, zu einem wunderschönen Abend machen oder Lunch machen, weil ich selber liebe. Ich achte auf alles, wenn ich irgendwo essen gehe. Und das macht mir immer noch einfach so viel Spaß und ich habe immer noch so eine riesen Freude daran, Menschen damit glücklich zu machen. Und deswegen ist es so viel geworden, ne? Und ich kann auch nicht stoppen oder so. Und die Leute sagen auch immer, naja, ist nicht langsam genug oder so.
Aber das muss ja vor allem an dir liegen. Ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen, du warst mal Leistungssportler. Du warst mal auf dem Weg, Musiker zu werden oder Sänger. Du warst fast in einer Boyband. Und so wie, ich meine, gefühlt liegt das auch in deinem Charakter. Du bist so ein unglaublicher Innovator und du gibst halt nie auf. Woher kommt das?
Ja, das haben mich auch schon viele gefragt. Woher kommt dieser Drive eigentlich? Tatsächlich ist es, glaube ich, wirklich, wenn du als Immigrant irgendwo hinkommst, vielleicht auch nicht gesegnet bist mit äußerlichen Merkmalen wie 1,90 groß und blaue Augen und so, dass du dich immer so ein bisschen minderwertiger fühlst. Du siehst anders aus, du bist kleiner. Ich war auch früher dicker als Kind. Und dann aber dann etwas gefunden hast wie Sport und dich dann so vorantreibt und du merkst dann auch die ersten Erfolge, dass du dann einfach so einen Ehrgeiz entwickelst, um halt denen zu zeigen, dass du gleichwertig bist oder dass du besser bist. Am Anfang war ich, wie gesagt, Einzelsportler im Leichtathletik und später war ich eher in Mannschaftssportarten unterwegs. Und das hat wiederum dazu geführt, dass ich gemerkt habe, hey, ich kann ja gar nicht alles alleine machen, sondern ich brauche mein ganzes Team. Zwar wollte ich immer gerne Spielführer sein und das Team bestimmen, aber ich brauche das Team. Und ich habe dann gemerkt, ey, der Verteidiger ist so wichtig, weil ohne den wäre ich am Arsch. Und der Torwart ist wichtig und der Stürmer ist wichtig. Und so habe ich mir über die letzten 22 Jahre eigentlich immer versucht, mein Team aufzubauen. Das hat mir einfach immer auch Spaß gemacht und deswegen habe ich es bisher immer so gehalten.
Ich kann mir ja vorstellen, dass wenn man schon eine ganze Reihe an Restaurants aufgemacht hat, irgendwann bist du in einem Flow drin, irgendwann hast du es auf jeden Fall schon raus und dann kannst du sich quasi kreativ ausleben und neue Konzepte ausprobieren. Aber ich schätze das so ein, dass die ersten Restaurants, die du aufgemacht hast, das war noch schwierig, oder?
Natürlich war es am Anfang immer schwierig, aber ich merke auch jedes Mal, auch wenn ich jetzt ein neues Restaurant aufmache, weil ich ja nie die gleichen Restaurants aufmache. Also fast nie die gleichen.
Du machst es dir nicht leicht.
Ich habe 14 Restaurants, die ich betreue und mache, aber ich habe 10 verschiedene Konzepte. Ne? Also ich habe nicht Blaupause, hier Kutschi, nochmal Kutschi und nochmal Kutschi. Das hätte ich auch machen können, weil ganz viele gefragt haben damals. Aber ich wollte immer einen nächsten Schritt. Also dann gab es das Kutschi, dann gab es das Moriki und dann gab es das Mono. Und es gab auch nicht irgendwie Funky Fish jetzt irgendwie 5-mal oder Madame No 5-mal, sondern irgendwie beim nächsten Mal denke ich mal, ach, ich will es doch anders machen. Ja, also eine ganz andere Experience zu erschaffen, aber mit einem ähnlichen vielleicht kulinarischen Hintergrund. Aber trotzdem entwickle ich mich ja immer weiter und deswegen möchte ich immer was Neues machen. Es wird mir ganz viel angeboten, natürlich hier genau das Gleiche nochmal in einer anderen Stadt zu machen. Und aber jedes Mal treffe ich dann doch auf Leute, die dann sagen, okay, du kannst auch was Neues machen und dann mache ich was Neues. Und deswegen, ja.
Das ist aber so krass, weil also ich kann das gerade sehr, sehr gut nachvollziehen, weil mit YouTube-Videos, die ich ja mache, dann hast du manchmal ein Format, was einfach besonders gut funktioniert und ich könnte einfach das die ganze Zeit machen. Aber ich will einfach nicht. Es erfüllt einen einfach nicht.
Fucking langweilig ist, ja.
Es ist wirklich langweilig. Also, Duck, was sagt in dir drin so, nee, ich mach's mir jetzt aber nicht leicht. Ich mache jetzt ein neues Konzept.
Ich glaube, weil ich immer so innovativ sein will. Ich bin sehr schnell gelangweilt von etwas, wenn ich das jeden Tag machen muss.
Amen.
Und deswegen versuche ich immer neue Wege zu gehen, dass man das, was man so ein bisschen kennt schon und aber das, was man natürlich auch erlebt in seiner Zeit, wenn man durch die Welt reist, dass man das zusammenbringt. Und da gibt's noch so viel für Deutschland zu tun, dass, ey, Leute, es gibt so viel auf dieser Welt. Ich habe mal eine Weltreise gemacht Und als ich von der Weltreise zurückgekommen bin, dachte ich, Mann, ey, ich dachte, ich wäre schon geil, aber das ist ja gar nichts. Ja, deswegen fahrt mal um die Welt und guckt euch mal an, was es in dieser Welt noch gibt. Und dann lasst euch inspirieren und macht einfach tolle neue Lokale in Deutschland auf. Ne?
Auf jeden Fall.
Weil ich wollte ja immer Restaurants aufmachen, um halt auch um mich herum das alles zu haben. Weil guck mal, du bist früher in Urlaub gefahren und hast gesagt, oh, geiles Pad Thai oder Pho oder Sushi. Jetzt habe ich das alles gemacht und es gibt alles um uns herum. Und das war mein Anspruch eigentlich für mich, meine Familie, meine Freunde, die Community, alles drumherum zu haben, was gut ist.
Geil. Wir haben gleich noch sehr, sehr viele Fragen über vietnamesisches Essen und die vietnamesische Gastroszene an dich. Aber es wird Zeit für die heiß ersehnte Rubrik Das Spiel.
Das Spiel,
das
ja.
Das Spiel, Per.
Ist es Zeit für das Spiel?
Wir spielen heute.
Wir spielen heute.
Wir spielen heute nämlich etwas, Per.
Und zwar habe ich ja die Ehre, ein Spiel euch zu präsentieren. Und zwar haben wir, wie gesagt, das Ganze ein bisschen umgebaut. In der ersten Staffel haben ich und Andong immer gespielt. Aber jetzt machen wir das Gleiche auch mit Gästen. Das heißt, heute, lieber Dirk, lieber Andong, gibt es ein kleines Spiel, was ihr beide austragen werdet. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was für eine Art...
Ist es ein Spiel oder eine Challenge?
Ja, es ist beides.
Oder irgendwo dazwischen.
Irgendwo dazwischen. Es sind Fragen. Wir haben ja in der ersten Staffel auch ein paar Tastings gemacht. Jetzt werden wir uns mehr Richtung Quizfragen bewegen. Eine Sache, die ich gesehen habe auch und gehört habe, dass ich oft auch Fragen bekomme zu deiner gastronomischen Vergangenheit, wo du gekocht hast. Unter anderem hast du ja mal in einem McDonald's gekocht. Das würde ich dir oft vorgehalten.
Moment.
Und der Doc meint immer so, oh scheiße, diese Scheißfrage. Ich will gar nicht mehr drüber reden. Das ist sehr bewusst, fragen wir auch gar nicht drüber nach. Aber jetzt, meine Lieben, kommt das McDonald's-Quiz.
Okay, okay.
Oh, seid ihr ready?
Okay, ich hatte ein bisschen Schiss vor dem... In jedem Quiz gegen Doc anzutreten.
Also wenn ich das verliere, ey. Weil Doc weiß nämlich nicht, dass ich als 16-Jähriger bei McDonald's gearbeitet habe.
Ja, hey, ich habe auch mal bei Burger King gearbeitet. Das ist wichtig, ja? So was muss man gemacht haben.
Du hast bei McDonald's gearbeitet, aber ich habe bei McDonald's gegessen. Das heißt, ich kann, glaube ich, relativ gut antreten. Also das wird, ich glaube, wir sind hier tatsächlich auf Augenhöhe. Let's go. Okay.
Es gibt drei Fragen. Ihr habt vor euch ein Stück Papier und ein Schiff, da könnt ihr euch die Antworten aufschreiben, damit ja nicht geschummelt wird. Mm-hmm. Es gibt drei Fragen insgesamt.
Ja.
Es gibt ein paar Bonusfragen.
Okay.
Per Frage und per Bonusfrage gibt es einen Punkt. Am Ende gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Fragen dazu?
Also ich glaube, ich muss verlieren, weil sonst lachen mich die Leute aus. Warum ich überhaupt so geiles Essen mache und dann alles über McDonald's weiß.
Gewinn wäre Image-Schaden für dich hier.
Okay. So.
Ich bin bereit.
Seid ihr ready? Mhm. Los geht's. Erste Frage. Mhm. Dirk und Andong. Der allererste McDonald's wurde in Kalifornien gestartet. Meine Frage an euch ist, in welchem Jahr wurde der erste McDonald's gestartet? Und das heißt, ihr müsst euch ein Jahr aufschreiben und die Person, die am nächsten kommt, das heißt mit dem mindestens dem kleinsten Abstand, gewinnt diesen Punkt.
Okay.
So, Andong, fang du mal an.
Okay.
Und dann kann unser Gast als zweites seine Antwort lassen.
Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass das nach dem Krieg war. Das war nicht vor dem Zweiten Weltkrieg. Glaube ich jedenfalls nicht. Und ich habe aufgeschrieben 1953.
Alles klar.
Wow.
Danke.
Und ich?
Dirk?
1952.
Na, mir war so. Oh, ich dachte
schlecht.
Auch genau das gleiche.
Alles klar.
Nach dem
okay.
Krieg und...
Ja, das ist natürlich eine smarte Schlussfolgerung nach dem Krieg. Nicht ganz korrekt, leider.
Oh.
Sondern es war tatsächlich
in den 60ern, oder
in
was?
Der heißen Phase des Krieges. Und zwar 1940.
Was?
Das okay. Heißt...
Diese Brüder, ne,
erste,
die das gemacht haben.
Die Brüder, genau. Die McDonald's-Brüder.
Doch, ja.
Ich könnte und mit dir wetten, die erste Franchise.
Also 40 war
die erste,
das, ja?
Das bin ich vollkommen richtig, Andong. Die erste Franchise wurde in den 50ern gegründet.
Ah. Ja, mit dem...
Nein, aber der erste McDonald's nicht. Und Zusatzfrage ist nämlich, der erste McDonald's war tatsächlich kein Burgerladen. Das Konzept wurde erst 8 Jahre später eingeführt. Es Wirklich? Gab einen kleinen Pivot. Ja. Das heißt, Frage an euch, Nummer 2 ist, was war das Originalkonzept des ersten McDonald's?
Schon Döner, oder?
Okay, oh Gott, so weit zurück.
Das Originalkonzept des ersten McDonald's. Also
die
McDonald's.
Hier gelten natürlich nur richtige Antworten. Das ist eine Bonusfrage. Wer die richtige Antwort gibt, bekommt einen Extrapunkt. Bisher steht es, by the way, natürlich 1-0 für Dirk. Das heißt, Andong, du hast die Chance, gleich zu ziehen, falls
Was
du
kann der da gemacht haben? Was können diese Brüder gemacht haben, bevor sie ein Sandwich gemacht haben?
Also ich weiß, dass das Erfolgsrezept von McDonald's in den frühen Jahren die Pommes waren. Allerdings weiß ich nicht, ob das schon im Franchise-Zeitalter war oder davor. Deshalb würde ich sagen, Steak und Pommes?
Steak und Pommes, Steakhouse, okay.
Muss doch irgendwas mit Fleisch sein, ist USA.
Gut, alles klar. Dirk?
Ich kann mir auch eine Art Bäckerei vorstellen, die mit Bäckereisachen, Broten und Sandwiches und alles, was mit Teig zu tun hat vielleicht. Vielleicht waren das Experten dafür und deswegen haben sie auch so einen geilen Bann gemacht.
Das ist eine sehr smarte Schlussfolgerung. Ja, sehr smart.
Aber
leider
keine Ahnung.
Weder noch.
Okay.
Es war ein Barbecue-Laden.
Ein Barbecue-Laden?
Okay.
Ich wusste, irgendwas mit Fleisch.
Dann nach ein paar Jahren kam die Einsicht, dass es vielleicht nicht die smarteste Idee war und dann ging man Richtung Burger, Fries und Shakes.
Okay.
So ist es. Okay. Also,
keiner den Bonuspunkt bekommen.
Kein Bonuspunkt. Es steht 1-0 für Dirk.
Okay.
Nächste Frage. Welche von diesen McDonald's-Burgern gibt es wirklich? Gibt es? Hier kommen vier mögliche Antworten.
Okay.
Okay. Erstens. Der McFalafel. Nummer 2. Der McKebab. Nummer 3. Der McSpaghetti.
Nein!
Und Nummer 4. Oder gibt es alle 3?
Oh, das ist so eine Fangfrage.
Ah. Und jetzt, sagen wir mal, Dirk, da du auch den Punkt gerade hast, würde ich dich um die erste Antwort.
Also Mac Spaghetti heißt nur mit Nudeln und Tomaten das, drin?
Ich weiß es nicht,
oder
tatsächlich.
Oder mit Meatballs drin oder so.
Ja.
Schwierig.
Oh, also Mac Falafel kann man sich schon gut vorstellen im Orient, ne?
Könnte ein ziemlich guter Veggie-Burger sein eigentlich.
Ja. Hm. Und ein Mac Kebab, also mit Fleisch wahrscheinlich dann, Hack oder was auch immer, gibt es bestimmt auch da unten irgendwo. Hm. Aber Spaghetti hört sich seltsam an, hat man noch nie gesehen. Ne?
Ich weiß, dass es in den Philippinen Spaghetti gibt bei Mc's. So viel weiß ich. Aber nicht im Burger, genau. Aber nicht im Burger. Daher würde ich sagen, ich sage, dass es nicht alle 3 gibt, auch wenn das ganz schön geil wäre. Ich glaube, dass es den McKebab gibt, weil da, wo Falafel gegessen wird, wird auch viel Fleisch gegessen. Und daher wird sie einfach McKebab essen.
Wenn du Kebab sagst, sag ich Falafel.
Okay.
Dann
halten wir es spannend.
Dann haben wir es spannend.
Die Antwort von Andong war, du sagst, es gibt
Kebab.
Kebab?
McKebab.
Und ich sag, es gibt Falafel.
Alles klar. Die Antwort ist tatsächlich Nummer 4.
Nein!
Es gibt alle 3.
Nudeln, ja?
Es gibt wirklich Spaghetti-Burger.
Und zwar den McFalafel und den McKebab
ja.
gibt es oder gab es in Israel. Den ja. McSpaghetti gibt es tatsächlich in den Philippinen.
Was?
Oh, und zwar gesagt, wurde das ne? aus den 70ern. Es war wirklich Pasta, Marinara-Soße, Fleisch, Bällchen und Käse.
Ich habe schon immer gesagt, die Filipinos essen sehr seltsam.
Aber das ist doch kein Burger, das ist doch einfach nur Spaghetti.
Das ist der McSpaghetti.
Wait, ich dachte, es geht um Burger hier.
Es geht um McSpaghetti.
Okay.
Na gut, Spaghetti.
Das heißt, leider hat keiner von euch hier einen Punkt bekommen.
Boah, ich fühle mich um den Punkt betrogen. Aber gut.
Ja, er war schon eigentlich richtig dran.
Aber die Regeln sind die Regeln.
Die Regeln sind die Regeln. Wir kommen zur letzten Frage. Und zwar kommen wir zu dem Zutaten-Challenge.
Okay.
Andong, du und ich haben schon mal gespielt bei Deng letztens.
Oh ja.
Ich werde euch eine...
Das war traumatisch für dich, Per. Das war traumatisch.
Das war traumatisch.
Ja, für euch
es
beide,
ist ja nicht schwer.
Das stimmt.
Ich werde euch eine Soße nennen und dann müsst ihr raten, welche Zutaten in dieser Soße enthalten sind. Ihr aus einer Zutat, abwechselnd.
Mhm.
Und die Person, die zum ersten Mal die falsche Zutat nennt, hat verloren.
Okay.
Du hast Gaststück, darfst wählen, wer anfängt.
Ja, Andong darf anfangen.
Okay.
Das heißt, er kann sofort verlieren.
Guter Move. Genau so habe ich nicht beim letzten Mal gegen Per gewonnen.
So ist es. Und die Soße natürlich, die er raten soll, ist selbstverständlich die Big Mac Soße.
Oh shit. Okay. Alright.
Welche Zutaten sind in der Big Mac Soße? Ich kann euch sagen, dass ich hier 8 Stück habe.
Okay.
Die sollt ihr bitte erraten.
Okay, ich kann, Andong, genau, ich fange an. Ich möchte gerne nett sein zu Dirk und ich sag ihm, das musst du spielen wie Jenga. Du musst erstmal die ganz leichten Sachen sagen.
Okay.
Und dann wird es nämlich spannender. Deshalb fangen wir einfach an mit Zucker. Safe drin.
Zucker ist drin.
Na klar.
Salz.
Mhm. Salz, okay. Zucker und Salz habe ich tatsächlich nicht auf der Liste, aber ist fein.
Beide ja, richtig. Okay. Ja. Lass mir mal gelten, okay. Weil ist ein Safe drin. Ja. Dann gehen wir jetzt mal ans etwas Interessantere. Ich sag Mayonnaise.
Stimmt. Mhm.
Ketchup.
Stimmt.
Okay, jetzt wird's crispy, pass auf. Okay. Zwiebeln.
Ja, lass ich gelten. Zwiebelpulver ist drin.
Ja. Mhm. Ja.
Gurken. Also diese kleinen Relish-Gurken.
Relish.
Gurken-Relish, ja. Ist vollkommen richtig, ja.
So, und jetzt wird's hart.
Okay. Worcestershire Sauce? Nein? Nein, ich war so nah dran.
Ich hatte aber auch wirklich an Worcester eventuell noch gedacht.
Ja, das ist so dieser, keine schlechte Wahl.
Dieser Würzkick.
Ja, ja, genau, ja. Genau. Der Würzkick ist eigentlich die Kombination, glaube ich, aus Senf? Zwiebeln. Senf ist drin. Also gelber Ami-Senf. Ja. Genau.
Mayo, Ketchup, Senf ist immer irgendwie drin.
Immer drin, safe, genau. Der Essig.
Essig.
Den hat er verpasst. Und das Knoblauchpulver.
Ah ja.
Und das Paprikapulver.
Ah ja.
Ist noch drin. Das war's. Ich finde, ihr habt das sehr gut gemacht.
Gar nicht so schlecht.
Gar nicht so schlecht. Ich hatte noch eine extra Frage. Den Bonuspunkt lasse ich gelten noch. Andong, wenn du mir sagen kannst, in welchem Jahr der Big Mac auf der Karte eingeführt wurde, bekommst du einen extra Punkt.
1972.
Fast. 1967.
Nee.
Meine Damen und Herren, wir haben einen eindeutigen Gewinner des Spiels. Preppy Present, Tedücke No.
Oh shit.
Ich herzlichen glaub,
ich bin auch ein Experte in Fast Food. Ne?
Ja, sehr gut gemacht. Ich habe nichts anderes erwartet.
Ne? Ihr wisst, ich habe bei euch gearbeitet, habe jetzt auch das Quiz gewonnen. Also.
Sehr gut. Alles klar.
Okay.
Würde ich mal sagen, wir machen eine kleine Pause und kommen gleich wieder.
Genau.
Bis gleich.
Alles gleich.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Willkommen zurück bei Imbiss 3000, wo Dück gerade das Spiel gerockt hat und Andong vom Platz gefickt hat mit seiner McDonald's-Expertise. Als Preis, Dück, laden wir dich gleich ein zum Lunch im El Reda, hier nebenan. Einer deiner Lieblingsläden, weiß ich.
Auf jeden Fall. Einer meiner Top 10.
Kubide bis zum geht nicht mehr.
Yes.
Ich hatte noch eine Frage und zwar noch zum Thema Föhr tatsächlich. Und wir hatten ja vor so ein paar Folgen, in der letzten Staffel hatten wir Deng Kam Lao hier aus dem Pandanudel. Da haben wir über das Thema Glutamat geredet. Und ich meine, ich und andere und ich sind ja bekennende Glutamat-Fans. Mhm. Nutze es selber sehr oft. Nicht nur, wenn wir irgendwie Asiatisch kochen, sondern alles mögliche. Ich meine, Glutamat geht meistens.
Hab auch schon den einen oder anderen Kumpel überzeugen können.
Ja, same.
Spreading the gospel.
Wie stehst du zu dem Thema Glutamat? Das ist natürlich auch für vietnamesische Gastronomen generell ein Riesenthema. Da haben wir letztes Mal auch thematisiert, wie ich glaube, viele sich gezwungen fühlen, auf ihre Speisekarten draufzudrucken, so, ja, kein Glutamat, keine Geschmacksverstärker, weil einfach es diesen wahnsinnigen kulturellen Bias gibt gegenüber dem Thema. Wie stehst du dazu?
Ja, das ist ein sensibles Thema, ne? Das wissen wir ja alle, weil das wird ja schon seit 15 Jahren irgendwie so immer proklamiert, dass es was Schlechtes ist.
Zu wenig drüber reden einfach, zu wenig.
Genau, und ich habe ja auch damals die Sachen mir überlegt, wie kann man sich damit auseinandersetzen, dass der Gast das auch versteht. Das hat David Chang ja auch schon mal versucht. Wir sind damit aufgewachsen natürlich, ne? Also wir, die in Asien aufgewachsen sind und das Essen tagtäglich gegessen haben, es gab immer Glutamat dazu. Liegt natürlich daran, Glutamat ist etwas, was natürlich künstlich hergestellt ist, aber eigentlich aus der Natur kommt. Mhm. Sprich, die Japaner haben es eigentlich irgendwann entdeckt, dass es Glutamat in der Natur vorkommt, und zwar im Seetang, also in diesem Kelp.
1908.
Ne?
letztens, gestern nochmal gesehen.
Und zum Glück kam dann einer auf die Idee und hat dann etwas herstellen können, wo auch die armen Menschen vielleicht sich einfach eine leckere Suppe oder ein Gericht halt herstellen konnten, ohne dass sie zu viel Fleisch und Zutaten brauchten, weil es natürlich rar war. Ne? Also deswegen, wir sind alle damit aufgewachsen und ich vertrete immer, dass wenn man die Möglichkeit hat und das Geld hat, sollte man natürlich auch mehr natürliche Produkte verkochen, okay, und dann das natürliche Glutamat rauskochen. Wenn aber natürlich nicht so viel da ist, kann man auch ruhig mal ein Löffelchen oder ein paar Prisen Glutamat reinmachen und dann schmeckt das Essen einfach immer lecker. Und es ist eine Art Katalysator für den Geschmack. Also du kannst alles einfach nochmal ein bisschen hervorheben und ihm einen Boost geben, dass es halt wirklich sehr, sehr schmackhaft und rund ist. Ne? Und deswegen in den meisten meiner Läden, wenn es um die japanische Küche geht, wird es fast gar nicht benutzt. In meinem vietnamesischen Lokal benutze ich das schon mal. Und ich vertrete auch immer das, dass es, wenn man eine Dosis richtig einsetzt, kann es besser werden und wirklich toll. Aber wenn man es natürlich überdosiert, dann kann es auch richtig unangenehm werden. Mhm. Und dann schmeckt es mir auch nicht mehr. Und dann kann ich es auch nicht mehr essen.
Ja. Aber Hand aufs Herz, ist bei dir zu Hause, steht da ein kleines Döschen Glutamat?
Natürlich, weil wenn ich mal schnell was lecker machen möchte, für einen Snack zwischendurch oder so, dann benutze ich das ganz gerne mal. Weil du brauchst sonst für Geschmack brauchst du Zeit. Ja. Du brauchst viel Zeit Zutaten, die wir manchmal nicht haben. Und deswegen benutze ich es ab und zu natürlich auch. Ne? Und bei unserer Pho zum Beispiel ist immer ein bisschen drin, weil das gibt nochmal so einen kleinen Boost. Die Menschen in Vietnam sagen immer, wenn du zu viel Fleisch oder Knochen benutzt, dann stinkt das.
Ja, aber sowas von...
Also die Chinesen auch, die sagen auch immer, es stinkt nach Fleisch oder nach Knochen oder nach Tier. Und das wollen die immer verhindern und deswegen... ist es gar nicht so schlecht, wenn man halt nicht wenn du 5 Hühner reinschmeißt, schmeckt das irgendwann zu sehr nach Huhn. Ja. Und das wollen die gar nicht. Und deswegen gibt's da eher vielleicht ein Huhn und ein bisschen Glutamat und dann ist es halt eine leckere Suppe. Aber natürlich, wenn du 5 Löffel Glutamat reintust, dann kann es auch sehr unangenehm werden. Mhm. Deswegen die richtige Dosis, ne? Dann ist alles gut.
Ich bin so happy, dass du das gerade gesagt hast mit dem Tier. Weil ich habe so letztens halt so Knochenbrühe gemacht und habe es ein bisschen bereut, weil meine Wohnung einfach, sorry für das unappetitliche Wort, aber war einfach sehr kadaverös irgendwann, der Geruch, der in der Luft hing. Fand ich nicht so cool. Das ist jetzt wirklich ein Tipp quasi, den ich jetzt einfach mal so rausgezogen habe von einem Pro-Gastronom, der sagt, wenn du diesen krassen Tiergeschmack so ein bisschen runterdrehen willst, mal ein bisschen weniger Fleisch und Knochen und vielleicht mit ein bisschen Glutamat abschmecken einfach.
Genau.
Geil, geil.
Und wisst ihr überhaupt, in Asien wird ganz viel ausbalanciert mit verschiedenen Knochen und verschiedenen Tieren. Ja. Eine Hühnersuppe ist oftmals nicht nur Huhn. Ne? Mhm. Da wird auch oftmals einfach ein bisschen Schweineknochen reingetan, um das so auszubalancieren.
Ja.
Weil wenn du zu viel Huhn reintust, dann kann es auch so ein bisschen zu stark schmecken.
Das ist doch in Vietnam so, je weiter man nach Süden geht, oder? Stimmt das?
Ja, ja, total.
Dass man mehr, also dass man verschiedene Suppen aus Brühen mischt.
Ja. Auf jeden Fall mit Seafood, mit trockenen Fischen, so wie auch in fast ganz Asien eigentlich. Ja. Es wird überall mit Fisch oder mit verschiedenen Fleischknochen ausbalanciert, um halt so einen runden Geschmack zu bekommen.
Also jemand wie du, der sich sowohl dem Thema Ramen als auch Pho gewidmet hat, warum ist die Pho nicht so hip wie die Ramen? Warum ist das Thema Ramen so ein krasses, nerdiges Thema und das Thema Pho nicht, obwohl so eine richtig geile Suppenbowl Pho so geil ist? Ja.
Ich weiß auch, was du hinaus willst. Und ich kann dir auch genau erklären, warum wahrscheinlich. Okay. Weil eine Ramen ist tatsächlich noch ein bisschen komplexer als eine Pho. Eine gute Pho ist recht schnell gemacht. Eine gute Ramen, und mit Ramen lässt sich auch total rumspielen. Ne? Es gibt ja Hunderte, tausende verschiedene Rezepte für Ramen. Mhm. Bei einer Pho ist es so, eine Pho basiert sehr auf dieser klassischen Suppe, wo eine Fleischknochensuppe gekocht wird, Reisbandnudeln und ein bisschen Topping und ein bisschen vielleicht Grün. Aber eine Ramen hat viel mehr Spielraum und es ist so perfekt auskonstruiert, von dieser Tare bis zur Suppe, bis zum Öl, bis zum Topping, die Nudeln. Und dann halt die Variation zwischen mit Miso, mit Salz, mit Sojasauce. Das ist schon komplexer. Deswegen haben sich da auch, glaube ich, viele nerdy Köche auch darauf geschmissen und haben da teilweise echt gute Sachen kreiert. Du kannst es mit Milch machen, du kannst mit Sojamilch kochen, du kannst mit mediterranen Toppings, Olivenöl. Da gibt es sehr viel Spielraum.
Das ist ja die einzige japanische Küche, wo man sich wirklich auch austoben kann.
Aber bei einer Pho ist es so, das ist fast genau das gleiche Thema wie beim Döner. Wie kannst du einen Döner besser machen, als er ist?
Mm.
Du kannst ihn nicht so viel verändern.
Käsesoße, nein, das war ein Scherz.
Ja, oder dieses Fleisch. Okay, ah, klar, Mann, beim Fleisch kannst du dir aussuchen. Aber wenn du anfängst, fancy Döner zu machen,
nein,
ganz schwieriges Thema für mich.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Und ich denke auch, manche Küchen in dieser Welt sollten gar nicht fancier gemacht werden.
Nee.
Sondern die sind so gut, wie sie sind.
Amen, ja? So ist es.
Und aber dieses Thema Ramen nochmal. Ramen ist etwas komplexer und es gibt ja auch so viele tolle Ramen von Nord bis Süd in Japan. Und in der Pho ist wir viel simpler. Und vielleicht liegt es daran, dass es... In der Pho kannst du halt fast jeden Tag essen und es ist nichts Besonderes, sondern es ist eher etwas, was zum Alltag dazugehört. Eine Ramen kann sehr besonders werden, indem du Trüffel... Weißt du, ein geiles Olivenöl drauf, massen Steak, ein Kobe Beef, Hähnchen, gekocht, gedämpft, geschmort, was auch immer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, warum das so ein bisschen hipper rausgekommen ist. Und die Japaner befassen sich ja seit kurz vor dem Krieg, hat es, glaube ich, angefangen mit Ramen so richtig. Und bis heute haben sie es einfach so ausgebaut und so komplex gemacht. Es ist fast das Perfekte in einer Schüssel drin.
Also eine Frage, die ich an dich habe, Dirk, ist: Du als ziemlich safe größter vietnamesischer Gastronom in Deutschland, findest du, das ist ein bisschen in deiner Verantwortung, auch diese Gerichte nach Deutschland zu holen?
Total. Also ich sehe mich auch so und ich versuche das auch im Madame No, oder ich habe es ja auch immer versucht, mehr Gerichte reinzuholen. Leider ist der Gast oftmals ein Rudeltier, was immer irgendwie hinterherläuft und immer das Gleiche ist und sich seltener auf eben besondere Sachen einlässt. Aber ich versuche es immer wieder. Und ich merke es jedes Mal, dass meine Köche dann schon mal sagen, oh, muss das sein, dass wir das sowas machen und noch ein Special, noch ein Special. Weil das läuft nicht und dann muss das dann halt ja wieder vorbereitet werden und weggeschmissen werden. Aber ich möchte es immer wieder tun, weil ich selber das ja so gerne habe. Ne? Und deswegen plädiere ich ja auch an meinen Kollegen, meinen vietnamesischen Landsleuten, dass die immer mal wieder ihre Heimatküche auf den Teller bringen. Und nicht immer das Vermicelli mit irgendwie Bunbo Nambo, mit Tofu und mit Hähnchen und mit Rind machen, sondern dass sie sich ruhig mal trauen, ein paar spezielle Gerichte zu machen, um halt zu zeigen, was unsere kulinarische Welt noch zu bieten hat. Einer meiner absoluten Lieblingsmittagsgerichte ist, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr in Vietnam mal auf der Straße gelaufen seid, es gibt so Läden, die haben so eine Auslage wie so eine Art Buffet. Und dann gibt es dann so Tagesspecials, wo du eine Schale Reis oder einen Teller Reis und dann packst du dir da ein bisschen Tofu rauf, ein bisschen Fleisch rauf, ein bisschen Suppe dazu, ein bisschen gebratenen Ei, gegrillten Fisch. Das nennt sich Gom Bin San. Das ist so ein bisschen so das einfache Volksessen, ne, für den einfachen Mittag. Und das ist so befriedigend, weil das kenne ich noch aus meiner Zeit in der Familie. Wenn der Mann arbeiten war, kommt nach Hause und dann kriegt er halt abends so ein schönes Essen mit Reis, Suppe und so ein paar Beilagen mit Fisch und Fleisch. Das ist auch einer meiner Favorites. Wollte ich auch in Madame No machen, habe ich auch gemacht in Madame No damals. Aber es führte dann dazu, dass wiederum meine Suppen nicht verkauft wurden. Und dann hat man dann zu viel Suppe übrig gehabt. Also man muss immer natürlich eine Balance finden, auch um auch wirtschaftlich zu bleiben.
Das gefühlt dominiert ja auch die Art und Weise, wie in Berlin und Deutschland vietnamesisch gekocht wird. Und eine wichtige Frage an dich, glaube ich, ist, wie hoch ist die Diskrepanz von dem, was du in Deutschland bekommst, zu dem, was du in Vietnam bekommst?
Riesig natürlich. Also es ist ein Mini-Bruchteil, was hier angeboten wird. Von einer Pho bis vielleicht noch eine Bang Seo und ein Bun Bo Nam Bo, ein paar Frühlingsrollen, das war's ja. Also wir reden vielleicht von 10 Gerichten, die irgendwie aktuell in jedem Restaurant zu finden sind. Und es gibt aber gefühlt irgendwie hunderte, die man noch machen könnte. Ich glaube, so eine Nische wäre es tatsächlich, dass man sich spezialisiert, ne? Dass man nicht jetzt nur immer eine Pho anbietet und ein paar Sommerrollen, sondern macht euch doch mal die Mühe und kocht einfach dieses Gumbinsen zum Beispiel, also eine Art Mittagessen, wo du so eine Art aus allem etwas hast. Oder ich habe es neulich mal gesehen, jemand hat so Soy gemacht, also Klebreis mit verschiedenen Toppings, ist auch in Vietnam ganz populär, dass du Klebreis hast und mit verschiedenen Toppings, ob es nun Fleischwurst, Pâté, Trockenfleisch, Wurst, ja. Man muss es natürlich auch an den Mann bringen, das ist natürlich auch nicht ganz einfach, weil die Konsistenzen und der Geruch vielleicht für viele Deutsche dann doch ein bisschen abschreckend ist. Aber probiert es einfach aus, einfach mal immer als Special auf die Karte zu machen. Und es gibt mittlerweile genug Nerdies und Foodies in Berlin, die das, glaube ich, appreciaten würden.
Ja.
Deswegen, ich wäre sehr dafür, dass man sich so ein bisschen mehr ausprobiert und die echte Heimatküche auf den Tisch bringt.
Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist nämlich das große Paradox, glaube ich, der vietnamesischen Küche, dass sehr viele Leute finden sie spannend und sehr viele Leute gehen in Restaurants wie deine, um das authentische vietnamesische Essen zu bekommen. Aber je authentischer du die Speisekarte gestaltest oder je vielfältiger du die gestaltest, desto weniger haben die Leute vielleicht Bock zu kommen.
Und das ist Teufelskreis. Alle sind eine gewisse Art von vietnamesischer Küche gewohnt. Ja. Alle sind so indoktriniert, ja, auf so eine gewisse Art zu essen. So. Ja. Was? Es gibt kein Curry so vietnamesisch? So. Nein, du hast auch in Vietnam ziemlich ungewöhnlich ist, oder? Also naja, in der Hinsicht.
Aber es gibt natürlich auch ein Curry, aber dieses Curry, was die meisten hier kochen, das ist nicht, hat damit nichts zu tun.
Mhm.
Oftmals sind die Currys mit ganzen Hähnchenteilen, mit Knochen und allem dran.
Mhm.
Und das ist was anderes. Ne? Mhm. Und das, was wir hier kochen, ist eher so eine abgewandelte thailändische Curryart. Ne?
Ja,
und,
oder?
Ja, voll.
Ist ein bisschen langweilig.
Daher würde ich einfach mal sagen, der große Aufruf an alle ZuhörerInnen, wenn ihr mal das nächste Mal vietnamesisch essen geht, hoffentlich bei einem von Dux Läden, schaut doch einfach mal, was die Specials sind und guckt doch mal, ob ihr vielleicht Bock habt, mal ein bisschen abenteuerlicher zu essen. Vielleicht mal nicht.
Genauso.
Bumbo Nembo. Sondern auch einfach mal ein bisschen sich aus dem Fenster lehnen. Kann sich lohnen. Vielleicht macht ihr die Entdeckung eures Lebens.
Dux, du hast ja viele Pläne. Ich habe mal von dir gehört, du wolltest mal einen Fried Chicken Laden aufmachen, du wolltest mal einen High-End Ramen Laden aufmachen. Ich habe mal einen Podcast gehört, du willst irgendwann einen deutschen Laden aufmachen, was ich sau spannend fand, darüber müssen wir mal reden. Aber was du tatsächlich, glaube ich, jetzt machst, was auf der Karte steht, ist ja ein neues Restaurant mit dem Arbeitsnamen Le Duc. Und in dem du, bitte korrigiere mich, weil ich es falsch sage, aber du hast Ambitionen, dir selber einen Michelin-Stern zu erkochen. Was ja eine Riesensache ist. Und darüber müssen wir auf jeden Fall reden.
Ja, da hast du richtig gehört. Also ich bin gerade dabei, mein Le Duc einzurichten. Aber es verzögert sich gerade alles wegen der ganzen Pandemie,
ja,
wegen den ganzen Problemen mit den Materialien, Waren und Zulieferern und so. Mhm. Also ich sehe es immer noch nicht, dass ich irgendeinen Termin sagen kann.
Nee,
aber
musst
es
du auch
ist
nicht.
In Planung,
ja,
wo ich mit meinen besten Team in einem sehr kleinen Rahmen perfekt kochen möchte. Also ich möchte mir auch mal wieder Zeit nehmen, in die Küche zu gehen. Das, was ich die letzten 25 Jahre meines Kochlebens erlebt habe, möchte ich perfekt auf den Teller bringen. Es beinhaltet sicherlich die japanische Küche, weil ich die halt am besten beherrsche und auch am liebsten koche. Aber alle anderen Einflüsse, wo ich drauf Bock habe. Also was das Le Duc oder die Duc-Küche so ein bisschen auch natürlich hergibt und aussagt, das möchte ich da machen. Ne? Und ich möchte mir Zeit nehmen. Ich möchte nicht rein, raus, wie es in manchen meiner Läden leider ist und passiert, sondern ich möchte da Leute haben, die richtige Foodies sind, die dann halt auch den angemessenen Preis bezahlen, die angemessene Zeit bekommen. Und da möchte ich mal versuchen, perfekt zu kochen. Das hatte ich leider nie die Zeit gehabt, weil ich habe immer weitergemacht und konnte mich nie darauf konzentrieren, das perfekt zu machen. Und darauf hatte ich einfach mal Lust. Und ob da nun jetzt ein Stern rauskommt oder nicht, das ist dann auch egal, weil wenn der Gast halt doch trotz alledem kommt und sagt, zum Beispiel im 893 ist es so, ich habe im 893 einen unglaublichen positiven Zuspruch, was für einen schönen Abend diese Menschen dort hatten. Also das habe ich selten in einem Laden gehabt und das stimmt einfach alles. Aber natürlich, wir kochen, würde ich sagen, schon auf hohem Niveau und vielleicht auch sogar Sternenniveau, aber natürlich bei 160 Covers oder 200 Covers, die da durchgeschleust werden in 5 Stunden, wird der Michelin dir nie mehr als einen Stern geben. Also
nicht in Deutschland.
Wobei nicht in Deutschland, weil in Asien ist es anscheinend möglich, ne, dass man da.
Wie viele Plätze wird das Le Duc haben? Kannst du sagen?
Ich denke mal maximal 20 Plätze. Okay. Ne? Also bis 20 und mehr können wir nicht gewährleisten.
Weißt du, ich bin ja viel unterwegs und rede mit vielen Leuten auch darüber. Viele Journalisten, viele andere Köche fragen mich so, was, stimmt das, dass Duc einen Laden aufmachen will, wo sich einen Stern kochen will? Ist der wahnsinnig? Er ist fast 50 Jahre alt. Meint er das wirklich im Ernst? Und was treibt dich an? Was treibt dich an, sich selber nochmal mit so einem Alter, was beim Kochen ja wirklich ungewöhnlich ist, in die Küche zu stellen und das zu machen?
Mich treibt es tatsächlich an, mich nochmal auszuprobieren. Also wie ich nach, wie gesagt, über 25 Jahren Kochkarriere kochen würde, wenn ich mir mal wirklich Zeit und Geld nehme und mit den besten Leuten, die ich habe, zusammen etwas zu erarbeiten, wo eben nicht hektisch durchgeschleust wird, sondern wo es halt auf die Details ankommt und auf die perfekte Sprache auf dem Teller. Was ich natürlich mir auch schon öfters vorgestellt habe, aber ich habe es halt nie gemacht. Und deswegen würde ich es einfach mal für mich ausprobieren. Und wie gesagt, wenn ein Stern kommt, schön, sehr gerne. Aber wenn es nicht kommt, ist auch nicht schlimm. Dann weiß ich zumindest, dass ich nicht dafür gemacht bin, das zu bekommen oder zu haben. Sondern ich bin gut als Gastronom, der Menschen glücklich machen kann. Und alles andere ist mir dann egal.
Geil.
Weißt du, ich habe selber wahnsinnig viel Respekt davor. Ich finde, das ist eine krasse Sache und ich wünsche dir wirklich alles Gute dabei.
Ich hoffe, das klappt mit dem Stern. Ja, ich wünsche es dir.
Auch ja, ich bin ja auch genau bei dir. Es ist ja echt total egal, ob du den Stern bekommst oder nicht. Ich freue mich einfach wahnsinnig darauf, in dieses Restaurant zu gehen und dich in dem Kontext auch zu erleben, Duc. So, wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass du bei uns warst, Duc. Vielen Dank für die sehr guten Gespräche, dass du so offen warst und alles geteilt hast. Und ich glaube, viele Leute haben was gelernt und vor allem etwas über die vietnamesische Küche und dass man sich mal ein bisschen selber aus dem Rahmen lehnen kann und sich ausprobieren kann.
Geilo, vielen, vielen Dank, Duc.
Ich danke auch, ne, mit zwei Spezialisten hier zusammensitzen zu können, ne, und über Essen zu philosophieren. Ich habe zwar auch bisher nur einen Bruchteil sagen können, weil die Zeit auch schon wieder vorbei ist. Ich glaube, ich muss noch mal einen Podcast-Marathon machen über Essen. Ich muss das wirklich mal machen.
Lass uns mal
alles, was ich weiß, mit Leuten zu teilen, das kann ein Riesending werden.
Das kann ein Riesending werden.
Livestream, solange wir genug.
Du hast ja wirklich auch wahnsinnig viel Ahnung, vor allem auch was Geschichte angeht und so weiter. Und voll. Ich glaube vor allem, wir sollten das nochmal machen irgendwann. Lass uns mal ein neues Thema überlegen.
Fall. Vielleicht wirst du ja
unser Standing Invitation bei Imbiss 2000. Für dich gibt es immer einen Platz.
Genau.
Okay, danke, Jungs.
Alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.
Das war für uns ein unglaublich spannendes Gespräch mit Duc, einer der einzigartigsten Charaktere, die, glaube ich, bei uns in der Berliner Gastro-Szene rumlaufen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Wir haben super viel gelernt, wir haben super viele neue Stories gehört und wir freuen uns daher auch schon auf unsere nächste Gästin in der nächsten Folge. Das wird nämlich deine gute alte Freundin Lorraine Heist sein, Per.
Genau. Wir reden mit ihr nämlich über ein sauspannendes Thema. Wir reden über Sterneküche und Hochküche. Sie ist ja der Academy Chair für die World's 50 Best Restaurants, die renommierteste Restaurant-Rangliste der Welt. Und wir werden mit ihr ein bisschen eintauchen in dieses Thema. Das Ganze ein bisschen erklären, wie funktionieren diese Listen, wie funktioniert der Michelin Guide, ist das überhaupt wichtig, ist das 2022 noch relevant? Und damit verabschieden wir uns auch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Denkt daran, abonniert uns überall, wo ihr Podcasts hört, schmeißt uns überall 5 Sterne in den Rachen, wir freuen uns sehr darüber, folgt uns auf Instagram und schreibt uns E-Mails, wir freuen uns über jegliches Feedback. Imbiss 3000 ist eine Produktion, die wir zusammen mit Acast machen. Vielen Dank für die Redaktion, Rebecca Hoffmann für den Schnitt, Sebastian Dressel. Wir freuen uns, euch wieder nächstes Mal hier zu sehen. Peace out.
Vielen Dank. Ciao.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.